Unsere erste Frage an Sie wäre, Frau Dr. Henninger, was ist Angst aus psychologischer Sicht überhaupt?
Angst ist ein Gefühl und ein Gefühl, eine Emotion, die ist auch ganz eng verknüpft mit einem Verhalten. Also Stichwort Wartezimmer, dann die Leute, die Angst haben, wollen am liebsten rausrennen. Also Rennen ist ja das Verhalten. Und im Zusammenhang mit der Emotion und dem Verhalten steht auch wieder die Kognition. Also was denkt der Mensch, der im Wartezimmer ist? Der denkt, oh Gott, ich werde das nicht überleben oder ich werde zusammenbrechen oder jetzt werde ich ausbluten. Also diese Kognition trägt auch was dazu bei, dass das Gefühl Angst entsteht. Also so aus der psychologischen Sicht müssen wir immer die drei Faktoren berücksichtigen. Also die Emotion, was die Angst ist, aber es gibt auch eine Kognition, also ein Gedanke dazu und es gibt ein Verhalten, bei Angst meistens Flucht oder Vermeidung.
Okay, und was könnte denn überhaupt der Auslöser dafür sein, dass ich jetzt eine Angst vor Blut entwickle? Also was für Möglichkeiten gibt es denn?
Also beim Thema Blut, da hat man herausgefunden, dass es das Konzept der Preparedness gibt nach Seligman. Das heißt, wir Menschen sind für bestimmte Objekte, wie jetzt das Blut zum Beispiel, prädestiniert, dass wir da Angst entwickeln. Also so kommen wir sozusagen genetisch auf die Welt, weil es ja evolutionsbiologisch Sinn macht, erstmal Angst vor Blut zu haben, weil Blut, früher wäre ich verblutet, wäre ich vielleicht gestorben. Darum ist in uns Blut eher auch was, was erstmal abschreckend wirkt oder eben auch, wie gesagt, Sinn macht, da Angst zu haben. Und weil wir genetisch damit schon auf die Welt kommen, dass wir vorbereitet sind, mit Angst auf Blut zu reagieren, entwickelt sich dann eben leichter eine Angst vor Blut. Also das ist dieses Konzept der Preparedness. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, wie war meine erste Erfahrung, also wie war die erste Blutabnahme, war das ein ganz furchtbarer Kinderarzt, wie war meine Mutter dabei, hat die mir das Händchen gehalten oder hat die gesagt, stell dich nicht so an oder hat die gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wirst du gar nicht überleben. All das hat ja auch einen Einfluss darauf, wie aus diesem Ereignis, dass man mir Blut abnimmt zum ersten Mal, ob ich sage, ja, das war ganz toll. Das kennen wir beim Zahnarzt. Früher hat man immer noch Belohnung. Also ich habe noch Belohnungen gekriegt beim Zahnarzt. Dann war der Zahnarzt für mich positiv assoziiert. Ah, beim Zahnarzt, da kriege ich was Positives. Also habe ich keine Zahnarztangst. Wenn ich jetzt fürs Blutabnehmen zum Beispiel auch was bekommen hätte, dann wäre das Blutabnehmen vielleicht gar nicht so tragisch. Wenn aber die Schwester mir vielleicht beim ersten Mal daneben gepiekst hat, dann bin ich klassisch konditioniert, dann sehe ich eine Spritze, ouch, Schmerz, dann sehe ich nur noch die Spritze und habe gar keinen, also krieg schon den Schmerz, obwohl die gar nicht reinsticht.
Okay, und wann spricht man denn in der Psychologie überhaupt von einer krankhaften Angststörung? Also wann bin ich wirklich krank?
Also eine Angststörung im klinischen Sinne, die ist ja definiert in der ICD-10, internationale Klassifikation der Krankheiten. Und da sind genaue Kriterien aufgeführt, die jemand erfüllen muss, um eine Angststörung zu bekommen. Das wäre zum Beispiel bei dieser Blutspritzenphobie oder auch bei jeder anderen Phobie immer das Thema eine deutliche Furcht. So wird es dort beschrieben, eine deutliche Furcht vor dem Blutabnehmen. Und dazu kommt ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten. Also diese beiden Faktoren müssen zutreffen, dass man von der Blutspritzenphobie ausgehen kann. Also Vermeidungsverhalten, dass ich zum Beispiel, ich müsste jetzt Blut abnehmen, aber ich lasse es sein. Ich mache es nicht, weil ich habe so Angst davor, das geht überhaupt nicht. Und dann würde man von einer Angststörung sprechen, also dieser Leidensdruck, der damit verbunden ist und dieses Vermeidungsverhalten.
Okay, und wir wissen ja auch alle, was eigentlich im Körper von jemandem vorgeht, der eben Angst hat. Beispielsweise schlägt der Puls höher oder man fängt an zu schwitzen. Aber was genau geht eigentlich in solchen Momenten im Kopf eines Patienten vor, der eine krankhafte Angst gegen Blut entwickelt hat?
Meinen Sie jetzt die Kognition oder neurobiologisch?
Wir meinen hier jetzt die Kognition.
Okay, dann fange ich nicht mit Amygdala oder Sonstiges an, weil Amygdala ist das Zentrum im Gehirn für die Angst zuständig. Aber ja, genau, Kognition. Der Mensch, wie ich vorher vielleicht schon ein bisschen angedeutet habe, der wird denken, oh Gott, das überlebe ich nicht. Also der hat dysfunktionale Kognition, nennt sich das. Also die Kognitionen sind nicht funktional für die jeweilige Situation oder für das Verhalten. Der hat auch Katastrophengedanken. So ist auch so ein typisches Wort aus der Psychologie, aus der kognitiven Psychologie. Er denkt zum Beispiel eben, ich überlebe das nicht oder das wird wieder ganz, ganz furchtbar wehtun. Ein weiterer kognitiver Fehler könnte auch sein, das Personalisieren. Das heißt, nur mir tut's weh, die hat es immer getroffen, die MFA hat immer die Vene getroffen, aber bei mir jetzt nicht. Das sind alles so Kognitionen, die dann dem Menschen eben durch den Kopf gehen und die dann die Angst ja nochmal verstärken. Wenn der jetzt denken würde, ach, die sieht ja nett aus, die sieht kompetent aus, die macht es ganz souverän, dann würde er sich schon mal selber beruhigen.
Was raten Sie denn jetzt Ihren Patienten? Also wie kann ich diese Angst vor Blut überwinden?
Also, es gibt verschiedene Ansätze. Das eine wäre eben an den Kognitionen anzusetzen, also an den Gedanken und zu sagen, alles wird gut, eben die kann das ganz gut, hier ist noch keiner verblutet oder auch in 2 Minuten ist es vorbei. Also an diesen Kognitionen ansetzen. Man kann aber auch auf der Verhaltensebene ansetzen und sagen, okay, du hast Angst, was bräuchtest du, dass du weniger Angst hast? Vielleicht hilft es dir, wenn du dich hinlegst, also hinlegen und nicht sitzen, weil ich würde erstmal auch eruieren, vor was ist die Angst eigentlich konkret? Also ist die Angst, dass man umfällt oder ist die Angst überhaupt, dass es weh tut? Also je nachdem, wo der Fokus der Angst sitzt, da würde ich dann nochmal drauf eingehen. Was ich auch machen würde, ich würde den Klienten, Patienten anleiten, die Angst auch rauszulassen. Das heißt, er soll ruhig im Wartezimmer ein bisschen rumtigern, hin und her. Weil Angst, jetzt kommen wir doch nochmal kurz zu dieser Neurobiologie, schüttet ja unwahrscheinlich viel Stresshormone aus, die uns dazu vorbereiten, dass wir kämpfen oder fliehen können. Wenn wir jetzt aber ruhig auf unserem Stuhl sitzen, dann bleibt dieses Stresshormon in uns und die Angst wird immer stärker. Das heißt, gut, Sie haben Angst vor dem Blutabnahmen, dann, das ist so, dann laufen Sie mal so ein bisschen rum, schütteln Sie sich ein bisschen, gehen Sie vielleicht nochmal auf die Toilette, da ist es nicht so peinlich, sich abzuschütteln. Also irgendwie so, dass man einfach diese Spannung aus dem Körper rauskriegt, so auf dieser rein neurobiologischen Ebene. Oder andere Möglichkeit wäre eben, sich auch gezielt vorzubereiten mit Entspannungsmöglichkeiten. Also, dass man vorher progressive Muskelentspannung eingeübt hat oder autogenes Training oder Fantasiereisen, ich bin jetzt am Meer und alles ist gut und ich bin ganz entspannt. Das muss man aber vorher gut auch üben. Und so ein klassisches, was die Verhaltenstherapie macht, ein klassisches Instrument ist, dass man eben, wenn man Angst hat, dass man umfällt, also dass man ohnmächtig wird, dann muss man erstmal alle Muskeln in sich anspannen. Also dann geht es eben nicht darum, irgendwie Parasympathikus runterzufahren, weil dann könnte es tatsächlich sein, dass jemand umfällt, sondern da geht es eher wirklich richtig anspannen. Blutabnahme vorher anspannen und gleich direkt danach auch nochmal Nadel draußen nochmal alles richtig anspannen, damit einfach der Mensch bei Bewusstsein bleibt. Das wären so mit Behandlungsmöglichkeiten oder auch dann psychodynamisch, das ist jetzt bei der Blutspritzenphobie nicht so häufig, aber man kann schon auch überlegen, was gibt es für Erfahrungen, die vielleicht schon in der Kindheit verdrängt wurden oder was bedeutet, das kann ich natürlich groß rumdeuten, Blutspritzen, da würde Freud jetzt den Phallus wiedersehen, das hat was Sexuelles. Finde ich jetzt auf den ersten Blick erstmal übertrieben, aber es könnte tatsächlich sein, dass hinter so einer einfachen Spritzenphobie tatsächlich irgendein sexuelles Thema steht, im Sinne von, ich darf meine Wünsche nicht leben, ich darf meine Triebe nicht leben oder aber auch, jetzt noch negativer ausgedrückt, es gab einen Missbrauch, es gab eine Grenzverletzung, ein Mensch kam mir zu nah, sei es jetzt sexuell als auch gewalttätig und dann ist ja dieses Invasive, da sticht jemand in mich hinein, auch nochmal eine Retraumatisierung. Also was rate ich den Menschen, erstmal zu gucken, was ist der Fokus der Angst, um was geht das? Also geht es um Umfallen, geht es um Sterben, daran zu arbeiten oder eben an den Kognitionen, körperliche Entspannung oder Abfuhr, also rumlaufen, bisschen rumschütteln, rumtanzen oder sowas. Oder eben auch, was steckt dahinter, wenn es jetzt tatsächlich sich nicht gut lösen lässt.
Ja, wir haben ja vorher auch eben gehört, dass 2,5 Millionen Menschen in Deutschland davor Angst haben. Was würde denn passieren, wenn man sich dieser Angst nicht stellt? Also wenn man irgendwann mal dahin kommt, dass man Arzttermine, Impftermine absagt, nur in Anführungsstrichen, weil man diese Angst vor Blut und Spritzen hat?
Also das kann natürlich tatsächlich dann problematisch werden, wenn man ernsthaft krank wird. Also, oder eben eine wichtige Impfung, da kann man jetzt drüber diskutieren, was sind wichtige Impfungen, aber das machen wir nicht, eine wichtige Impfung sein lässt. Also da kann natürlich theoretisch auch der Mensch dann sterben, im schlimmsten Falle. Also wenn jemand so Angst hat, sich Blut abnehmen zu lassen und man braucht aber dieses Blutergebnis oder er braucht eine Spritze, dann könnte er theoretisch sterben. Also das wäre das Worst Case. So weit wird es aber nicht kommen, weil in der Regel bei solchen Leuten, entweder schickt man sie zum Psychotherapeuten oder die kriegen was Medikamentöses. Da gibt es ja wunderbare Mittelchen. Angstlöser kriegen sie ein bisschen, das ist ja als Vorbereitung zur Narkose ja auch oder bei einer Magen-Darm-Spiegelung, da kriegen sie ein bisschen Propofol oder so, man nennt es auch ein bisschen Scheiß-Egal-Tabletten, irgendwie so Dormicum und dann wird man das halt vorher auf die Zunge kriegen, eben nicht injiziert, weil das wird ja dann wiederum nicht gehen, dass man insgesamt ruhiger wird, also dass das biologische System dadurch runtergefahren wird und dann müsste man halt vorher eben die Tablette geben, bevor der Mensch stirbt.
Dann vielen Dank, Frau Dr. Henninger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten.
Ja, gerne.